Für diejenigen, die gedacht haben, wir hätten eigentlich noch ein bisschen länger beten können, die kann ich vertrösten auf den Donnerstag, wo wir wieder Family Meeting haben und wo wir uns gezielt auch unterschiedliche Gebetsschwerpunkte vornehmen wollen, neben all dem anderen, was wir tun wollen. Also kommt zahlenmäßig, kommt reichlich, kommt alle und seid dabei und habt Teil an dem, was wir mit euch teilen wollen und wo wir auch im Gebet dann dahinter uns klemmen wollen. Genau. Manche von uns kommen ja aus der Landeskirche, entweder katholisch oder evangelisch. Und ich glaube, beide Kirchen haben Katechismen. Ja, bei den Evangelischen gibt es den großen und kleinen Katechismus von Luther. Der ist so aufgebaut, da ist eine Frage und dann kommt die Antwort und so. Ebenso gibt es einen englischen Katechismus, den großen Westminster-Katechismus. Und da ist die erste Frage: Was ist das wichtigste und höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort ist: Das wichtigste und höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn in Ewigkeit zu genießen. Und das ist ganz am Anfang, bevor alles andere über die Lehre von Gott und so weiter da drin sich entwickelt. Das ist unsere Bestimmung. Kürzer kann man es im Prinzip nicht zusammenfassen. Gott verherrlichen und ihn in Ewigkeit genießen. Schließt das ganze Evangelium ein, in einem Satz. Worauf stützt sich diese Bestimmung, die wir da lesen? Was ist Grundlage? Und wie kommen wir dahin? Und was ist es, hat es für Konsequenzen? Das sind drei Fragen, auf die ich drei Antworten in drei Punkten geben will. Mit der Predigt, die unter dem Titel steht, geschaffen in seinem Bild, die drei Punkte sind unsere Bestimmung, unsere Wiederherstellung, die Konsequenzen. Ganz kurz und bündig. So kurz und bündig wird es leider nicht. Ich hoffe, ich komme in der Zeit durch. Ich habe schon am 26.03. über die Schaffung von Mann und Frau gesprochen, die Schöpfungsordnung und wie Gott diese Schöpfungsordnung wiederherstellen will. Aber heute möchte ich nochmal einen Schritt hinter diese Schöpfungsordnung zurückmachen, dass Gott uns geschaffen hat und zwar in seinem Bild. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe noch nie wirklich drüber nachgedacht, gründlich drüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, dieses in seinem Bild geschaffen zu sein. In 1. Mose 1, 26 lesen wir, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also, was bedeutet dieses in unserem Bild und uns ähnlich? Das sind zwei Begriffe, die da vorkommen. Und die habe ich mir genau angeschaut. Was bedeutet dieses in unserem Bild? Die Stellen, wenn man sie dann anschaut, also vom Urtext her, dann findet man Stellen, die mit diesem Thema zu tun haben, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Dann heißt es, dass Adam seinen Sohn Seth gezeugt hat in seinem Bild, ihm ähnlich, also die gleiche Formulierung. Aber dann kommt schnell die Bedeutung oder die Verwendung dieses Begriffes Zelem in einem Zusammenhang, wo es letztendlich um Götter und Götterbilder geht. Es geht um eine Ähnlichkeit, die eine repräsentative Funktion hat. Ja, die nach Strong, da gibt es ja ein Lexikon, Strong, und nach Strong ist dieses Zelem ein Trugbild, eine bildliche Illusion, Ähnlichkeit und daher eine repräsentative Figur, besonders ein Götzenbild. Und diese Bedeutung, die da genannt wird, die findet sich eben in den entsprechenden Stellen, wenn man sie nachschlägt. Natürlich unterschiedlich, ja, angewandt in dieser Variation. Ich denke, die Götzenbilder, die die Menschen früher gemacht haben, das waren nicht unbedingt jetzt Dinge, wo sie gedacht haben, dieses Bild, das ist Gott. Ja, ich glaube schon, dass die schon damals gedacht haben, dieses Bild repräsentiert Gott. Ja, auch damals wussten die schon, wenn es Gott gibt, dann lässt er sich nicht in so einer kleinen Statuette einfangen. Aber mit diesen Bildern, die sie gemacht haben, versuchten sie im Prinzip, sich der Gegenwart ihres Gottes zu vergewissern, sich abzusichern, dass dieser Gott wirklich bei ihnen ist, sich zu ihnen stellt. Ein magisches Verständnis. Und dieses Denken hat sich auch zum Beispiel beim Volk Israel breit gemacht. Es wird deutlich in der Schlacht gegen die Philister, als es offen war, ob sie gewinnen oder verlieren, da wissen sie sich nicht mehr zu helfen, weil irgendwie Gottes Reden verschwunden ist. Ja, Saul war Gott ungehorsam geworden und Gott hat nicht mehr mit ihm geredet, war nicht mehr mit ihm. Und was machen sie? Sie gehen zur Stiftshütte, holen die Bundeslade, bringen sie ins Heerlager und hoffen und erwarten, dass da dann Gott bei ihnen ist. Ja, diese Erwartung war da, dass Gott in diesem Kasten drin ist und er nun unter dem Volk ist und mit ihnen sein muss, weil sie haben ja im Prinzip seine heiligen Gegenstände unter sich. Was bedeutet es aber nun, wenn Gott uns als seine Zelem, seine Bilder macht? Er will, dass er durch uns in dieser Welt repräsentiert wird. Er will sein himmlisches Bild in uns geprägt auf dieser Erde haben. Deshalb macht er uns. Und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir uns klar sein, es ist nicht das Menschenidee gewesen, uns nach seinem Bild zu machen, sondern Gottes Idee war es, uns nach seinem Bild zu machen. Und dann stellt sich die Frage, welches Vorbild oder welches, wer saß denn eigentlich beim Machen von diesem Bild, wer saß da Modell? Oder? Ist diese Frage unzulässig? Ist doch durchaus zulässig. Ja, jedem Maler oder Bildhauer sitzt jemand Modell. In der Regel irgendwie, wenn es um eine Person geht, ein Mann oder Frau. Wer saß denn dem Schöpfer von Adam und Eva Modell? Wir lesen von Jesus Christus, er ist das Ebenbild, das Eikon des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist das Ebenbild Gottes, 2. Korinther 4,4. Dann lesen wir in Hebräer 1,3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Oder da steht im Griechischen, er ist der Charakter. Ja, wir kennen dieses Wort ja von uns, das ist der Charakter seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ich habe ein wenig Mühe mit dem Begriff Abglanz. Abglanz hört sich nach Abklatsch an. Und das ist Jesus mit Sicherheit nicht. Jesus ist nicht der Abklatsch Gottes. Deshalb würde ich im Prinzip eher von Ausstrahlung, das Abbaugasma, das kann man auch im Prinzip als Ausstrahlung, als ins sichtbare Treten Gottes übersetzen. Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Kann man es da sehen? Ah ja, man kann es sehen. Ich habe es versucht, ein bisschen für euch zu visualisieren, obwohl man das ja nicht kann, aber ich habe es versucht. Jesus ist die Ausstrahlung des unsichtbaren Gottes. Gott Vater und Gott der Geist und Gott der Sohn, diese Trinität, die lässt sich nicht sichtbar werden. Die ist im Prinzip auch so groß, so unendlich groß, dass sie für uns nicht sichtbar werden könnte, selbst wenn sie wollte, weil sie uns, wie Paulus es in Athen sagt, umgibt in ihr Leben und Weben wir. Also es ist schier unmöglich, den unsichtbaren Gott zu sehen. Und trotzdem scheint es, dass in seinem Sohn etwas ist, was diese Unsichtbarkeit versucht, wie zu durchdringen und in die Sichtbarkeit drängt. Es muss mit diesem Wesen Jesus zu tun haben, mit diesem Sohn, der im Prinzip ja dann auch sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir haben gerade gelesen, in Jesus wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Also da war nicht ein Teil, da war nicht ein Drittel. Ja, ich habe es nur versucht, ein wenig auf diese Trinität anzudeuten, wo wir auch wissen, dass sie unterschiedliche Aufgaben haben innerhalb der Trinität. 2. Korinther 13, 13. Ab wann war Jesus dieses Ebenbild des unsichtbaren Gottes, in dem er uns geschaffen hat? War es erst im Prinzip dann, als er Mensch geworden ist? Das ist eine valide Frage, oder? Aber wenn Jesus der ewige Sohn Gottes ist, dann hat er seine Eigenschaften ja eigentlich schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann hat er auch diese Fähigkeit in menschlicher Form, also in seiner Form, die dann zur menschlichen Form wurde, aufzutreten. Nach diesem Sohn schuf der Sohn in seinem Bild den Menschen, um auf dem bisher Geschaffenen zu herrschen. Wir wissen, der Mensch wurde zuletzt geschaffen. Wie sollte er auch ein anderes Bild nehmen? Ja, wenn Gott ein anderes Bild als sich selber nehmen würde, da würde ja jemanden anderen die Ehre geben, ihn zu repräsentieren. Versteht ihr, was ich meine? Von dem, dass Gott Gott ist und er keinem anderen die Ehre geben kann, muss er sich selber nehmen, um von sich ein Bild zu geben, damit wir ihn als unserem Schöpfer auch entsprechend zugewandt sind. Aber wie ist es nun mit, wir haben jetzt über das Bild gesprochen, wie ist es nun mit seiner Ähnlichkeit? Ja, wir sollen Gott sichtbar repräsentieren, an Gottes Statt den Herrschaftsauftrag über die Schöpfung wahrnehmen, weshalb uns Jesus auch Statthalter oder Verwalter nennt. In all seinen Gleichnissen geht es um Verwalter, um Statthalter. Wie ist es nun mit dieser Ähnlichkeit? Und da habe ich Kommentare gelesen und Dogmatiken gelesen und versucht herauszufinden, was die Leute sagen. Und es ist diese Ähnlichkeit hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeit inklusive seiner Kreativität. Es ist die Ähnlichkeit hinsichtlich seiner Fähigkeit zu moralischen Urteilen und es ist die Ähnlichkeit seiner sozialen Natur, also sein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und so hat Gott uns auch als Gemeinschaftswesen geschaffen. Im Detail ließe sich noch manches mehr sagen, worin wir ihm ähnlich sind. Wir sind in der Lage, über uns selber zu reflektieren, so wie es heißt, dass Gottes Geist die Tiefen der Gottheit erforscht, so können auch wir ein Stück weit uns selber, unser Herz erforschen, uns selbst, unsere Gedanken reflektieren, aus den reflektierten Gedanken lernen. Also das stimmt sicherlich, dass wir in dieser Hinsicht ihm ähnlich sind. Aber in seinem gefallenen Zustand ist nicht mehr viel von dieser Ähnlichkeit zu sehen. Wir sind dahingegeben, wie es Paulus in Römer 1 sagt. Wir sind ein Zerrbild dessen, was wir sein sollen. Ich würde sagen, dass wir auch hinsichtlich unserer Erscheinung ihm ähnlich sind und in Zukunft auch sein werden. Aber ähnlich heißt nicht gleich. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Wir werden nicht Gott sein. Kommen wir zu unserer Wiederherstellung. Römer 1 spricht davon, dass der Mensch sich seinem Schöpfer abgewandt hat, also auch seine Bestimmung verloren hat. Ja, wenn Gott uns als seine Vertreter geschaffen hat und wir uns von unserem Gott abwenden als seine Vertreter, dann haben wir im Prinzip unsere Bestimmung verloren. Und so verloren ist auch der Mensch ohne diese Bestimmung. Gottes Bestreben bestand nun darin und besteht immer noch darin, bis zum Ende den Menschen wieder zu sich zurückzuführen. Das geschah zum Beispiel, als er das Volk aus Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und als er ihm am Berg Gottes begegnet ist, da gab er ihm ein Gebot. Und das kennen wir alle. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Ich habe euch aus diesem Land der Götter und der Götzen, die ihr euch zu eigen gemacht habt, ich habe euch aus diesem Land herausgeführt, damit ihr wieder mir, eurem Schöpfer, dient. Deshalb sollst du keine anderen Götter haben neben mir. Aber das ist nicht genug. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Er will das Volk befreien und hat es befreit, weil er ihr Schöpfer und ihr Befreier ist und sie wieder zu dem machen wollte, was sie ursprünglich sein sollten, seine Repräsentanten und seine Vertreter hier auf Erden, in dieser Welt. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist den Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, da heißt dritten und vierten in Klammer Generation. Ja, das Generation steht nicht so im Text, aber gemeint ist vom Hebräischen her dritte und vierte Generation. Und das, weil das dann dasteht, oder das bedeutet, hat man dann bei Tausenden dann das Generationen schon weggelassen, weil es klar wird, das ist ja dieser Vergleich. Die unterschiedlichen Auswirkungen von Gehorsam und Ungehorsam werden deutlich in den Zahlenverhältnissen. Und was sagt uns dieses Zahlenverhältnis? Es sagt uns im Prinzip, hey Leute, ich will euch eigentlich segnen bis zum Bach runter. Ja? Mein Segen soll eigentlich nie aufhören. Guckt euch an, wie kurz im Prinzip die Strafe währt für Ungehorsam und wie lange die Dauer von Segen dauert. Ich will nicht euer Unheil, ich will euer Heil. Gott hat uns mit Adel geschaffen und wollte uns wieder in diesen Adel zurückbringen. Aber wir wissen, dass das nicht so einfach war. Er gab dem Volk dieses Gesetz, mit dem das mit den 10 Geboten begann. Aber dieses Gesetz sollte ihnen zeigen, und Gott wusste, dass das so werden würde. Sie sollten lernen, dass auch das vollkommenste Gesetz sie nicht retten kann, sie nicht aus ihrem Elend herausheben kann. Sie mussten das lernen. Paulus im Römerbrief sagt, das Gute, das Gesetz ist, was ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich eigentlich nicht tun soll, das tue ich. Ja, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das war im Prinzip der pädagogische Zielpunkt des Gesetzes. Und deshalb sandte er Gott, sandte er seinen Sohn. Ein geistlich Toter kann sich nicht selber vom Tod erwecken. Das kann nur Gott durch Jesus Christus. Und das tat er in Jesus Christus. Er hat uns, die wir in ihn zum Glauben gekommen sind, zu neuen Kreaturen gemacht. Er hat uns neu geschaffen in Jesus Christus. Aber, jetzt kommt das Aber. Unsere alten Gewohnheiten kann er uns nicht einfach so wegnehmen. Die haben mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unseren Gedanken, mit unseren Routinen. Und deshalb sagt er in seinem Wort in Römer 12, dass wir verändert werden sollen durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Ja, wir haben die Wiedergeburt in uns. Aber diese Wiedergeburt, die muss lernen, uns von innen heraus zu transformieren, unser Denken und Handeln zu bestimmen. Wir sollen erneuert werden in unserer Gotteserkenntnis, Kolosser 3,10. Und in 2. Korinther 3,18 lesen wir, und das hat wieder mit unserem Thema zu tun, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Indem wir dieses Bild von Jesus anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir schauen, wie schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an? Wie passiert es? In 2. Korinther 3,14 lesen wir, aber ihr Sinn ist verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus beseitigt wird. Jesus sagt die ganze Zeit, wie geschrieben steht in den Propheten, wie geschrieben steht bei Mose. Und später heißt es bei den Emmaus-Jüngern, dass er ihnen erklärte aus dem ganzen Alten Testament, warum er leiden musste, was alles mit ihm zu tun hatte. Er hat 40 Tage lang sie unterwiesen im Alten Testament. Das Alte Testament war im Prinzip die Bibel der damaligen Christen und ist es bis heute noch. Wir haben das bei Verstehst du, was du hörst, intensiv angeschaut. Die Juden haben diese Decke auf ihrem Gesicht und verstehen das Wort Gottes nicht, es sei denn, dass Gott die Decke wegnimmt. Aber das gilt nicht nur für die Juden, es gilt auch für uns. In Jesaja 25,7 heißt es, dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über allen Nationen gedeckt ist. Ja, nicht nur die Juden können Gottes Wort nicht verstehen, sondern auch wir Heiden, wenn wir nicht von Gott diese Decke weggenommen bekommen, können wir die Bibel genauso wenig verstehen. Deshalb müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen sagen, ich kann mit diesem Buch nichts anfangen. Es ist so. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann keiner die Bibel verstehen. Aber Gott sei Dank hat Gott gesagt und hat er auch getan. Durch Jesus hat er dieses Tuch weggenommen. Wir können jetzt ihn sehen in seinem Wort. Da die beiden Stellen, Jesaja und die Korintherstelle, so ähnlich sind, machen sie eins deutlich, dass es um dasselbe geht. Wenn wir Jesus als Herrn erkennen sollen, muss Gott die Decke von uns nehmen, die uns den Zugang zu ihm versperrt. Aber 2. Korinther 3 macht deutlich, dass diese Decke auf dem Wort Gottes liegt. Wir können nur verwandelt werden, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen. Sehen wir Jesus Christus, das Bild Gottes, und wenn wir es anschauen, dann werden wir verwandelt in dieses Bild. Und ich möchte euch immer wieder neu ermutigen. Gestern war ich irgendwie so richtig, ich war zum in die Ecke schmeißen. So, ich hatte null Bock. So. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hockst dich wieder an die Predigt. Und ich habe wieder im Wort Gottes gebadet. Ich habe sie durchgelesen und all das, was ich schon zusammengetragen hatte, gelesen. Und ich habe gemerkt, wie das Wort Gottes mich wieder aufrichtet, es in mir wieder Leben wirkt, mich von dem wegnimmt, von meinen negativen Gedanken und von dem ganzen irgendwie meiner Stimmung, wo ich das Gefühl hatte, es bringt doch alles nichts, wieder hinzu. Doch, es bringt was. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist eine wunderbare Quelle für mein Leben. Da, wo wir hineinschauen, das prägt uns. Wisst ihr das? Das ist eine neuerdings sehr massiv bekannte Tatsache. Ich habe mal gedacht, ich suche nach einer wirklich schönen, gut, super toll geschminkten, makellos geschminkten Frau, um das deutlich zu machen. Instagram lebt davon, dass dort hochglanzpolierte, mit Filtern aufgehübschte, mit Schminkzeugs noch verbesserte Bilder noch verbessert werden, um zu zeigen, das ist, so bin ich. Pustekuchen. Abgeschminkt sehen die Leute ganz anders aus. Aber so präsentiert der Mensch sich. Und die Kids schauen diese Bilder an und sagen, so will ich aussehen. Und wenn man die Kids heute, die jungen Frauen, so, also wir haben ja unser Schaufenster, ja, also wir können ja die Kids angucken, also bei uns laufen die gerade im entsprechenden Alter tagtäglich vorbei, wenn wir am Mittagessen sind, und da sieht im Prinzip eine aus wie die andere. Warum? Ja, mit demselben Schminke, mit demselben Lidschatten und Augenbrauen nachgezeichnet und was auch immer, Lippenstift, alles mehr oder weniger Copy-Paste. Warum? Weil die diese Bilder anschauen und diese Bilder etwas mit ihnen machen. So will ich auch sein. Ja, da wird an sich geschminkt, aber nicht nur das, man wird auch umgebaut und ausgebaut und abgebaut, je nachdem, was zu viel, zu wenig ist. Das zeigt, wie mächtig Bilder sind. Ja, ich sage das nur deshalb. Bilder sind mächtig. Mächtiger, es gibt ja diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In dem Zusammenhang hat es Wirkung mehr als 1000 Worte. Die Konsequenzen davon sind, der Teufel will nicht, dass wir unseren Bildgeber anschauen. Deshalb füllt er unseren Alltag mit allen möglichen Bildern. Ja, die Bilderflut ist fast nicht mehr zu bewältigen. Er zeigt uns andere Bilder, um uns dazu zu bringen, diesen Bildern zu dienen. Ich habe am Beispiel dieser jungen Frau versucht, es deutlich zu machen, wie die Jugendlichen heute Bildern dienen. Sich ihnen unterwerfen, sie anbeten. Mach mich zu dem, was ich sein soll, du Bild. Das ultimative Bild, das der Teufel bringen wird, ist das Bild des Tieres. Dass er nicht nur bringen wird und sagen wird, hey, guck mal das Bild, ist es nicht schön, guckt es euch an. Sondern er sagen wird, dieses Bild, vor diesem Bild werdet ihr niederknien, es anbeten. So wie Nebukadnezar die Juden, die vier Juden um seine Regierung herum, zwingen wollte, sein Bild anzubeten, dieses goldene Bild. Ein ganz praktischer Weg, wie der Teufel das versucht, ist derjenige, indem er die Menschen zwingen will, dem neu geschaffenen Menschenbild, das er in der LGBTQ-Bewegung entstehen lässt, nicht nur zuzustimmen, es nicht nur zu sagen, okay, wenn ihr meint, dann macht halt, sondern uns alle dazu zwingt, es direkt oder indirekt anzuerkennen und ihm Tribut zu pflichten. Das ist mit der ganzen Genderei, Gendersprech, ist im Prinzip eine solche Form von Zwang, uns dem zu unterwerfen. Nicht umsonst sagt Gott seinem Volk, so hütet euch und eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete. Das Volk hat keine Gestalt gesehen. Aber das heißt nicht, dass Gott keine Gestalt hat, wie wir gesehen haben, dass Jesus durchaus eine Gestalt hat. Es heißt sogar, dass Mose die Gestalt Gottes sah. Möglicherweise hat er mit Jesus geredet, so wie später dann Mose auf dem Berg der Verklärung mit Jesus gesprochen hat. Und dass ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht, in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens. Weil Gott uns als sein Abbild, als seine Repräsentanten geschaffen hat, will er nicht, dass wir uns ein Abbild von ihm machen. Das gibt es ja schon. Es gibt uns ja schon als Abbild. Deshalb brauchen wir kein Abbild von Gott machen. Versteht ihr? Er will auch nicht, dass wir sein geschaffenes Abbild verändern. Warum? Als sein Abbild sind wir das höchste Wesen auf dieser Erde. Wir sind Gottes Stellvertreter, nicht nur der Papst. Aber wenn wir ein Götzenbild machen, wenn wir uns selbst ein Bild aufstellen, dann beten wir dieses Bild an, dienen diesem Bild und opfern diesem Bild. Welches Bild schauen wir an? Gibt es andere Bilder in unserem Leben, die uns prägen und sogar dominieren? Die Film-, Fernseh- und Werbeindustrie will uns mit Hilfe von Bildern umprogrammieren, sodass vieles, was wir als nicht richtig bis jetzt kennen, in Zukunft nicht mehr so schlimm finden, ja, sympathisch und als gut sehen lernen. Unser Denken und Fühlen sich verändert. Heute kann man kaum einen Film anschauen oder eine Serie neueren Datums, ohne dass man in diesen eine Figur, einen Charakter hat, der nicht der ganzen transformativen Ideologie entspricht. Sprich, eine homosexuelle oder lesbische Figur in einer Filmserie oder ein Transsexueller. Irgendwo kommt immer was vor. Wenn man davon ungeschoren sein will, dann muss man in die Archive gehen und alte Filme angucken. Effektiv. Oder versuchen, christliche, von Christen produzierte Dinge anzuschauen. Was prägt und bestimmt dein Leben? Überall werden wir mit Bildern bombardiert, die uns das Verlangen nach Dingen in uns das Verlangen nach Dingen wecken, die wir und sie steigern sollen, die wir eigentlich nicht wollen und auch nicht brauchen. Und wenn du genau hinschaust, kannst du vielleicht sehen, dass sich in deinem Leben vielleicht noch irgendwelche Götzen verstecken. Bilder von Dingen, die dich abseits vom Wort Gottes lenken und leiten. Abseits deiner Hingabe an Gott lenken und leiten. Die Vorgänger und Nachbarvölker von Israel, die haben dem Moloch geopfert. Und schon in der Wüste, nach der Befreiung, sagt Gott ihnen, dass sie diesem Gott nicht opfern sollen. Nun, was geschieht? Salomo kommt auf den Plan. Salomo, dieser überaus weise König, kommt auf den Plan und er heiratet wie wild. Frauen aus allen Herrenländern kommen und bringen ihre Götter mit. Denen baut er jeweils einen Altar oder einen Schrein oder einen Tempel, unter ihnen auch für den Gott Moloch. Es wird nicht berichtet, dass Salomo selber Kinder geopfert hat, aber es dauert nur ein paar Generationen, bis das dann geschieht, bis tatsächlich Kinder geopfert werden. Und davon spricht Hesekiel 16, 19 bis 21. Ja, es kam dahin, spricht Gott der Herr, dass du deine Söhne und Töchter nahmst, die du mir geboren hattest, und opfertest sie ihnen zum Fraß. War es denn nicht genug mit deiner Hurerei, dass du meine Kinder schlachtetest und ließest sie für die Götzen verbrennen? Wir denken, dass das schrecklich ist, und zu Recht. Es ist furchtbar, es ist gräulich, es ist unbeschreiblich. Aber das war die Konsequenz dessen, dass sie nicht mehr wussten, dass sie wie ihre Kinder Repräsentanten Gottes waren. Sie haben es vergessen. Die durch ihn geschaffen und geadelt und zu höchster Würde berufen waren. Das hatten sie vergessen. Deshalb haben sie das gemacht. Und nun ist die Frage, was hat sich seither geändert? Hat sich etwas geändert? Die Atheisten klagen den Gott der Bibel und die Bibel selbst wegen den in diesem Buch beschriebenen Dinge an, als unmoralisch. Aber es ist leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn man ausblendet, dass die restlichen Finger auf einen selber zeigen. Die Atheisten sagen, dass die Religion schuld ist und ohne sie wäre die Menschheit besser dran. Nur in der Ablehnung der Menschenwürde, die ihre Wurzeln in der Bibel hat und nirgendwo anders, ist der Mensch fähig, seine eigenen Kinder abzulehnen und sie abzutreiben. Nirgends werden mehr Kinder abgetrieben als in den Ländern, in denen man den Gott der Bibel ablehnt und in denen man das biblische Menschenbild durch ein materialistisches ersetzt hat, wonach der Mensch nur ein etwas höher entwickeltes Tier ist. Und Leute, ich lese gerne Artikel und ich lese noch lieber die Kommentare zu diesen Artikeln und die sind sehr illustrativ. Da findet man genau diese Gesinnung. eigentlich ist doch besser, ist die Welt doch besser ohne uns unterwegs. Und wenn wir mal ausgestorben sind, weil wir uns umgebracht haben, dann kommt die nächste Stufe der Evolution, ist hoffentlich besser in der Lage, sich mit der Natur versöhnt auf diesem Planeten zu bewegen. Das sind Äußerungen, die man lesen kann. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen, was ich euch da erzähle. Das sind, ich schaue gern dem Volk ein bisschen aufs Maul bei den Kommentaren zu bestimmten Artikeln. Rate ich euch auch. Ja, wir leben ja manchmal ein bisschen so in einer frommen Glocke oder unter einer frommen Glocke. Und es ist gut, wenn man ein bisschen einen Blick über den Zaun macht. Wie denken andere? Wir sehen, der Mensch in der Abkehr von Gott und Hinkehr zu dem Geschaffenen begibt sich unter die Tiere, unter das andere von Gott Geschaffene, über das er doch eigentlich zu herrschen berufen war. Ja, wenn wir uns von Gott abwenden, wir werden nicht zu Gott. Das, was die Schlange verheißen hat, das stimmt nicht. Wenn wir uns von Gott abwenden, verlieren wir unseren höchsten Stand. Das, was Gott uns an Adel zugedacht hat, und wir begeben uns nicht nur auf die Ebene des rein Geschaffenen, nein, wir begeben uns unter das Geschaffene. Und das sieht man zuhauf in dieser Welt. Aber Gott sei Dank, Gott ist anders. Er ist gnädig und will uns von dieser Verlorenheit erlösen, uns in den alten Stand und in die alte Würde wiederherstellen. Ja, vielmehr, er will uns in das Bild seines Sohnes verwandeln, um als solches nicht nur auf dieser Erde zu leben, sondern in Ewigkeit mit ihm zusammen auf der neuen Erde und im neuen Himmel zu leben. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, bisher rüberzubringen, um was es mir geht. Mich hat dieser Gedanke, wer wir eigentlich sind in Gott, durch Gott, wozu uns eigentlich geschaffen hat, als seine Abbilder, die ihn repräsentieren sollen, mich hat dieser Gedanke, und ich habe es letzten Sonntag als Zeugnis gegeben, mich hat dieser Gedanke so beschäftigt, dass ich gedacht habe, ich möchte diesen Gedanken mit euch teilen, weil ich die transformatorische Kraft dieses Gedankens bei euch platzieren möchte, weil ich möchte, dass jeder von uns in diesem Bewusstsein anfängt zu leben, wofür uns Gott eigentlich geschaffen hat und wozu er uns eigentlich wiederherstellen will. Und das ist etwas, was mir immer wieder hilft, wenn ich down bin, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo, ich bin das Letzte und ich kann nichts und ich habe nichts und bin nichts. Und Gedanken, die ihr wahrscheinlich alle nicht kennt, ja, die nur bei mir zu Hause sind, aber immerhin, wenn ich so an dem Punkt bin, dann weiß ich, das ist nicht wahr. Gott hat mich geschaffen. Hier ein würdiger, ein ehrenvoller Repräsentant von ihm zu sein, der ihn verherrlicht, der Zeugnis von ihm ablegt, von der Größe seiner Kraft, von dieser Hoffnung hat schon der Psalmist gesprochen, von der Hoffnung, dass wir ultimativ nicht nur hier leben als seine Bilder, sondern eben mit ihm in Ewigkeit leben. Da heißt es nämlich im Psalm 17, Vers 15, und das ist der letzte Bibelvers, den wir heute anschauen. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde oder mit deinem Bilde, durch dein Bild, in deinem Bild. Der Psalmist hat die Hoffnung, dass er nach seinem Tod mit dem Bild oder im Bild Gottes aufwachen wird, dass er wiederhergestellt sein wird in seine ursprüngliche Berufung und Bestimmung. Er schaut das Bild Gottes an, das ihm dessen Wort vermittelt und erwartet, dass dieses Bild etwas mit ihm macht. Und ich kann es nicht genug sagen, Leute, lasst uns ins Wort Gottes gehen, lasst uns in diesem Wort Gottes lesen, uns davon prägen. Inzwischen wissen wir, wenn wir als Wiedergeborene täglich dieses Bild anschauen, Jesus anschauen in seinem Wort, dann werden wir verwandelt. Der in Christus geschaffene neue Mensch wird wachsen und er wird mehr hervortreten. Das in uns geschaffene Wesen wird mehr und mehr wachsen und in uns mehr und mehr Raum einnehmen. Und bis es dann letztendlich nur noch bis durch den Leib, der erneuert werden muss, gehindert wird, sein volles Potenzial auszuleben. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was die Bibel predigt. Von dieser Erneuerung und Veränderung in das Bild Gottes. Wir werden immer mehr wieder den Adel und die Würde und die Herrschaft erkennen, zu der wir berufen sind. Zuallererst werden wir über unser eigenes Leben herrschen und über die uns umstrickende und umgebende Sünde. Wir werden lernen, darüber zu herrschen. Und am Ende werden wir mit dem himmlischen Leib ausgestattet, vollkommen seinem Bild gleich sein, um ihn in Ewigkeit zu genießen. Und wir tun das, indem wir in Ewigkeit ihn anbeten. Vor ihm stehen, vor ihm leben, über seine Werke und über seine Größe und über all das, was er dann wieder schaffen wird, staunen werden. Über all die Dinge, die er in der Vergangenheit getan hat. Ich stelle mir vor, das himmlische Kino, wie Gott mich da mitnimmt. Guck, das habe ich da geschaffen und das und so war das. Wenn du wüsstest, ich zeige dir das. Und dann wir nur aus dem Staunen nicht rauskommen in Anbetung, weil wir zur Anbetung letztendlich geschaffen worden sind und das unsere höchste Würde und Bestimmung ist. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, bitte euch aufzustehen, wenn ihr es könnt oder wollt. Vater, ich danke dir, dass wir mehr sind, als unsere Umwelt uns sagen will oder sagen lässt. Es zulässt, dass wir uns bewusst sind. Wir sind geschaffen in deinem Bild, Jesus Christus. Wir sind deine Vertreter hier auf Erden. Wir sind freigemacht, neu gemacht, wiederhergestellt, eine neue Kreatur nach deinem Bild in uns wachsend bis zu deiner Wiederkunft, wo wir auch den himmlischen Leib bekommen. Jesus, so fantastisch das für den heutigen Menschen klingen mag, es ist biblische Realität, es ist biblische Wahrheit. Die will ich proklamieren über jedem von uns. Und ich bitte dich darum, dass du jeden von uns ihm neu Kraft gibst, neu auch Erleuchtung des inneren Auges, des Herzensauges gibst, dass er merkt, wozu er eigentlich berufen ist, welchen Adel und welche Würde er eigentlich hat, und dass er aus dem Leben heraustritt, was er führt, wo er merkt, das ist eigentlich noch nicht das Leben, was ich eigentlich leben sollte. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst in der Kraft der Auferstehung, in der Würde des neu geschaffenen Menschen und des ursprünglichen Menschen, den du in uns geschaffen hast, von Ewigkeit her und der nicht mehr diesem Bild entsprochen hat durch den Sündenfall, dass wir in diesem erneuerten Bild leben und dich verherrlichen und dich anbeten. Darum bitte ich dich um deines Namens willen. Amen.
Vielen Dank. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann einen Segen sprechen und vorher noch einladen, doch noch ein bisschen zu bleiben und Gemeinschaft und Kaffee zu genießen. Ansonsten sage ich jetzt schon mal einen schönen Sonntag. Lieber Vater, danke für dein Wort und danke für das, was wir gehört haben in deiner Predigt letztlich, in deinem Wort. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, genau mit dieser Haltung, mit dieser Perspektive auch in die neue Woche zu gehen. Mit dem Blick auf dich, mit dem Blick in deinen Spiegel. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.